In vielen Situationen gibt es einen sogenannten Point of No Return. Das ist Englisch für einen Punkt ohne Wiederkehr. Es bedeutet, es gibt so einen Moment, ab dem eine Rückkehr zur Ausgangsposition, zur Ausgangslage nicht mehr einfach so möglich ist. Es gibt einen Zeitpunkt, da überschreitet man eine Grenze und von dort an fängt es an zu rollen und man kann es nicht einfach mehr aufhalten. Vielleicht kennt ihr das von einer Achterbahn, wer schon mal in einer Achterbahn gesessen hat. Es geht ganz langsam aufwärts los. Die ganze Bahn, es macht dann so klack, 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 klack. Und es geht so langsam die Bahn hoch. Und irgendwann macht es eine Kurve und man ist an der Spitze angelangt. Und man merkt richtig, kommt so ein flaues Gefühl im Magen, man merkt, das ist der Point of No Return. Und plötzlich saust es mit großer Geschwindigkeit, mit rasender Geschwindigkeit hinab durch all die Kurven und Loopings und was da alles ist. Ein Point of No Return. Oder du schreibst eine E-Mail und drückst auf Senden. Vielleicht ist es euch schon mal passiert, mir ist es schon passiert. Plötzlich merkt man, das war der falsche Adressat. Ich wollte doch an jemand anderen schreiben, aber ich kann die E-Mail nicht einfach wieder zurückholen. Mit dem Moment, wo ich auf Senden gedrückt habe, ist ein Point of No Return. Und ich kann höchstens versuchen, eine Entschuldigungs-E-Mail zu schreiben, war gar nicht an Sie gerichtet. Oder du unterschreibst einen Vertrag. Und mit der Unterschrift ist er verbindend. Ist er verbindlich. Es gibt kein Zurück mehr. Der Vertrag ist gültig. Auch wenn du vielleicht denkst, ich habe es mir doch anders überlegt. Ich würde doch lieber woanders arbeiten oder so. Aber nein, du bist vertraglich gebunden. Ein Point of No Return. So ein Punkt, ab dem es keine Rückkehrmöglichkeit mehr gibt, finden wir in allen möglichen Bereichen der Geschichtswissenschaft. Spricht von Caesar, der den Rubikon überschritten hat als einen Point of No Return. Damit war der Krieg sicher. Oder in der Psychologie, in der Physik, es gibt in allen möglichen Bereichen diesen einen Punkt. Und in unserem Predigtext geht es heute um ein Ereignis, um das Ereignis schlechthin, welches die ganze Menschheitsgeschichte beeinflusst hat. Dieses Ereignis ist wie so eine Lawine, die losgetreten wurde, die jeden einzelnen Menschen betrifft, auch dich und mich, heute Morgen. Und die erste Sünde des Menschen. Die erste Sünde der Menschheitsgeschichte. Und die Frage ist, wenn wir uns das betrachten, wenn wir uns das anschauen, wo ist denn bei der Sünde dieser Punkt ohne Wiederkehr? Wo ist der eigentlich? Wo wurde denn die Grenze überschritten, ab der es kein Zurück mehr gab? Lest mit mir 1. Mose Kapitel 3 und wir lesen die ersten 7 Verse. 1. Mose Genesis Kapitel 3. Und die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau: Hat Gott wirklich gesagt, von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen? Da sagte die Frau zur Schlange: Von den Früchten des Bäumes des Gartens essen wir. Aber von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt, ihr sollt davon nicht essen und sollt sie nicht berühren, damit ihr nicht sterbt. Da sagte die Schlange zur Frau: Keineswegs werdet ihr sterben. Sondern Gott weiß, dass an dem Tag, da ihr davon esst, eure Augen aufgetan werden und ihr sein werdet wie Gott, erkennend Gutes und Böses. Und die Frau sah, dass der Baum gut zur Nahrung und dass er eine Lust für die Augen und dass der Baum begehrenswert war, Einsicht zu geben. Und sie nahm von seiner Frucht und aß. Und sie gab auch ihrem Mann bei ihr, und er aß. Da wurden ihrer beiden Augen aufgetan, und sie erkannten, dass sie nackt waren. Und sie hefteten Feigenblätter zusammen und machten sich Schürze. Wo ist der Punkt, ab dem es keine Rückkehr mehr gab hier für den Menschen? Einige sagen, es ist schon im Kapitel zuvor, weil Gott überhaupt ein Verbot ausgesprochen hat und diesen Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen in die Mitte des Gartens, in dieses Paradies gesetzt hat. Da war es doch unweigerlich, es musste doch unweigerlich dazu führen, dass die Menschen sündigen. Ist Gott vielleicht daran schuld? Hat er selbst für diesen Point of No Return, für diesen Punkt ohne Wiederkehr, ohne Rückkehr gesorgt? Nun, andere sagen, es ist der Zeitpunkt, als Eva mit der Schlange das Gespräch beginnt. Als es überhaupt zu diesem Gespräch kam. Oder der Punkt, als Eva anfing, auf die Worte der Schlange, auf diese Lügen der Schlange zu reagieren. Es zu hören und darüber nachzudenken und davon beeinflusst wurde. Ist der Teufel hier in Form der Schlange der Grund für die Sünde? Ist dieses Gespräch schon im Grunde diese Spitze des Berges, von da ab es kein Halt mehr gab? Obwohl das natürlich alles eine Rolle spielt in diesem Sündenfall und unterschiedliche Faktoren damit mitwirken, so gibt es doch nur eine Sache, die wirklich eine Grenzüberschreitung war. Sie nahm von seiner Frucht und aß. Sie nahm von seiner Frucht, von der Frucht dieses Baumes und aß. Das ist der Punkt. Das ist der Punkt. Der Bibeltext ist aber auch sehr genau und sehr detailliert bei dieser ersten Sünde des Menschen. Es wird das Gesetz Gottes geschildert, dass es ein Verbot gibt. Es wird die natürliche Umgebung in der Welt geschildert, dass es dort einen Baum gibt, der verboten war, und viele andere Bäume, von denen sie essen durften. Es wird die Versuchung des Teufels geschildert, all die Worte der Schlange, die so listig verdreht hat. Aber das Wichtigste ist in der Frage, wie es zur Sünde kam. Hier beschreibt das Wort Gottes unmittelbar vor diesem Point of No Return, vor der Tat, sie nahm von seiner Frucht und aß. Unmittelbar vor dieser Sündentat finden wir nicht das Wort der Schlange. Die hatte ja doch einiges gesagt, aber direkt und unmittelbar, bevor Eva ihren Arm ausstreckte und mit der Hand die verbotene Frucht nahm und davon aß, da ist die Schlange still. Aber etwas anderes war höchst aktiv und laut. Was war das? Habt ihr eine Vorstellung davon, was hier unmittelbar vor diesem Punkt, vor diesem Sündenfall geschieht? Es war Begierde. Es war die Begierde. Es war das, was im Herzen von Eva selbst stattfand. Krieg der Begierde ist diese Predigt überschrieben. Dieser Krieg der Begierde findet nicht äußerlich statt, sondern innerlich. Und wir wissen, die Worte der Schlange, sie zielten genau auf diese Begierde ab. Das Verbot Gottes war eine Prüfung des Herzens. Aber die Begierde selbst im Menschen ist letztendlich die eigentliche Ursache der Sünde des Menschen. Nicht das souveräne Gebot Gottes, nicht einmal die listigen Worte der Schlange. Im Neuen Testament sagt Jakobus in Kapitel 1, Vers 13, niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden vom Bösen, er selbst aber versucht niemand. Ein jeder aber wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde fortgezogen und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, bringt sie Sünde hervor. Also das, was Jakobus hier sagt, das finden wir in unserem Predigtext. Das erste Mal in der Geschichte der Menschheit, dass die Begierde Sünde hervorgebracht, dass sie Sünde geboren hat, das war im Garten Eden, als Eva von der Frucht des Baumes der Erkenntnis nahm und aß. Und seitdem gibt es für den Menschen selbst kein Zurück mehr. Kein Zurück in den Stand der Unschuld. Kein Zurück in die Gemeinschaft, in diese ungetrübte Gemeinschaft mit Gott, dem Schöpfer. Jeder von uns hat bereits vielfach diesen Kampf der Begierde verloren. Und es ist egal, ob ich euch kenne oder nicht, ich kann es von jedem von euch mit absoluter Gewissheit sagen, du hast diesen Kampf der Begierde in deinem eigenen Herzen schon vielfach verloren. Und schon vielfach ist Sünde geboren in deinem Leben. In all diesen schrecklichen und abartigen Konsequenzen. Doch dieser Text, er ist eben auch zu unserer Belehrung und zu unserer Hilfe verfasst. Mose beschreibt uns diesen Kriegsverlauf mit der Begierde so eindrücklich, so detailliert, so präzise, damit wir daran etwas lernen. Über uns selbst, über unser eigenes Herz und über das, was das Wort Gottes uns an die Hand geben will. Nun, wir wollen uns dieses Thema in zwei Punkten anschauen. Erstens, wie die Begierde gebiert und zweitens, wie die Begierde verliert. Erstens, wie die Begierde gebiert. Noch einmal Vers 6. Und die Frau sah, dass der Baum gut zur Speise und dass er eine Lust für die Augen und dass der Baum begehrenswert war, Einsicht zu geben. Und sie nahm von seiner Frucht und aß. Eva steht vor dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Und bis zu diesem Zeitpunkt hat sie noch nichts Verbotenes getan. Sie wurde versucht von Satan, ja. Sie hat unvorsichtig reagiert, ja. Sie hat sich beeinflussen lassen, ja. Sie ist auch irgendwie direkt zum Baum der Erkenntnis gekommen, ja. Aber all das können wir noch nicht gewiss als Sünde definieren. Unvorsicht. Vielleicht eine gewisse Torheit. Aber es war der Moment. Es war noch nicht der Moment erreicht, den wir als Point of No Return bezeichnen müssten. Sie war bei vollem Bewusstsein, sie war frei zu entscheiden, sie hätte die Sünde vermeiden können. Gott hat Adam und Eva geschaffen mit der Fähigkeit, nicht zu sündigen. Doch der entscheidende Kampf fand in ihrem Herzen, in ihren Gedanken, in ihrem Inneren statt. Und auf diesem Kampffeld treibt die Begierde nun in drei Richtungen aus. Drei Kräfte, in drei Weisen unterlag Eva ihrer eigenen Begierde. Die größte List und Verlockung, sie kommt nicht vom Teufel. Manchmal stellen wir uns das gerne so vor. Die größte List und Verlockung, die größte Verführung findet in unserem eigenen Herzen statt. Nun, was genau war so verführend in der Begierde, dass die Begierde Sünde gebar? Zum einen Sinnlichkeit. Die Frau sah, dass der Baum gut zur Speise war. Das erste, woran Eva denkt, als sie die Frucht des Baumes ansieht, ist, sieht eigentlich ganz lecker aus. Es sieht eigentlich sogar ziemlich gesund aus. Vielleicht hat sie nie so richtig auf diese Früchte geachtet von dem verbotenen Baum. Sie wollten sich vielleicht gar nicht nähern. Vielleicht hat sie bis dahin immer einen großen Bogen um diesen Baum gemacht. Und als Adam ihr erklärte, dass sie gewiss sterben würden, wenn sie von der Frucht nehmen, dieses verbotenen Baums, da dachte Eva vielleicht an so verschrumpelte, braungrüne Klumpen, die da irgendwie an dem Baum hängen, die schon nach Bauchschmerzen aussehen, wenn man sie nur anschaut. Doch als sie näher herangeht, da bemerkt sie, diese Früchte, sie sehen eigentlich ganz fantastisch aus. Sie sehen aus, als würden sie richtig gut schmecken. Sie sehen so schön und saftig aus und süß. Und wenn man reinbeißt, dann hat man bestimmt diese perfekte Konsistenz. Nicht zu matschig und auch nicht zu fest, sondern auf den Punkt. Und sie macht sich Gedanken darüber. Wie wird es sein, in diese Frucht zu beißen? Oh, was muss das für ein Wohlgeschmack sein? Sie stellt sich vor, wie köstlich diese Frucht schmecken muss. Und was für einen Gaumenschmaus, wenn man darauf beißt. Und was für ein wunderbarer Nachgeschmack. Und dann diese zufriedene Sättigung im Magen. Und die Stärkung der Vitamine, was das für Kraft geben muss. Sie konnte es schon fast fühlen. Diese Frucht sieht einfach gar nicht so schlecht und verderblich aus, wie man meinen sollte. Nein, ganz im Gegenteil, sie sieht nahrhaft aus, sie sieht lecker aus, gesund, stärkend. Und sie sieht, was sagt Eva hier? Gut aus. Gut. Merkt ihr, was hier passiert? Gut ist eine moralische Bewertung. Alles, was Gott gemacht hat, war sehr gut. Nach all seinen Schöpfungsakten sprach Gott, es ist gut. Gott bewertete und definierte als gut. Und auch die Früchte des Baumes waren gut. Alles, was er gemacht hatte. Aber nicht alles, was er gemacht hat, war auch gut zur Speise. Nein, von diesem einen Baum hat Gott gesagt, wenn du davon isst, an dem Tag, da du davon isst, musst du gewisslich sterben. Diese Frucht, sie ist gut, aber nicht gut zur Speise. Doch Eva lässt zu, dass die sinnliche Begierde das für gut erklärt, was sinnliche Freude verheißt. Es ist nicht das Gut, was Gott als gut definiert, sondern das ist gut, wovon ich denke, dass es mir Freude verschaffen könnte. Kennt ihr das? Genau das geht in unseren Herzen vor. Wir sind so schnell dabei, sinnliche Wünsche für gut zu erklären. Hat sich schon mal jemanden getroffen, der Ehebruch begangen hat? Oder eine Affäre irgendwie hatte oder mit einer Frau zusammen war, intim war, ohne jegliche Bindung? Und es wird für gut erklärt. Warum? Weil das Gesetz Gottes es für gut erklärt hat? Nein. Weil doch die Liebe gut ist. Weil doch die Liebe gut ist. Kann denn Liebe Sünde sein? Statt Diebstahl wird von ausgleichender Gerechtigkeit gesprochen. Ich wurde doch auf anderen Seite durch Steuern oder was weiß ich betrogen. Und jetzt nehme ich mir nur zurück, was mir gebührt. Nein, Lästerei ist doch keine Lästerei. Austausch von Gebetsanliegen. Kennt ihr diesen Betrug in eurem Herzen? Einfach das für gut zu erklären, was euch gefällt, was euch irgendwie eine Freude bereitet, und plötzlich wird der Verstand so kreativ. Es ist ein moralischer Maßstab hier. Diese Frucht Sie ist gut zur Speise. Doch der Maßstab für gut ist nicht das Wort Gottes, sondern der Bauch. Das ist exakt, was Paulus in Philipper 3 unter Tränen bezeugt. Philipper 3, Vers 18. Denn viele wandeln, von denen ich euch oft gesagt habe, nun aber auch mit Weinen sage. Seht ihr, wie betroffen Paulus selbst hier ist? Mit Weinen sagen, dass sie die Feinde des Kreuzes Christi sind, deren Ende verderben, deren Gott der Bauch und deren Ehre in ihrer Schande ist, die auf das Irdische sinnen. Ihr Gott ist ihr Bauch. All das, was ihren Bauch befriedigt, das ist gut. Dann, dem folgen sie. Sinnlichkeit, wir können auch sagen, fleischliche Lust. Beim Anblick der Früchte, da lief Eva das Wasser im Mund zusammen und sie wollte darum das für gut erklären, was Gott verboten hat, weil es ihr sinnliche Freude verheißt. Sinnlichkeit, eine der Triebkräfte der Begierde in unserem Herzen, in deinem Herzen. Du kennst es. Des Weiteren ist auch Habsucht hier. Und die Frau sah, dass er, der Baum, eine Lust für die Augen war. Ist das nicht das Gleiche wie die Sinnlichkeit? Nein, nicht ganz. Eine Lust für die Augen. Sie sah die Schönheit des Baumes und sie sah die Schönheit der Frucht. Und nicht nur die Vorstellung, der schmeckt bestimmt gut, war hier entscheidend im zweiten Punkt, sondern den muss ich haben. Nicht unbedingt zum Essen, nein, einfach um ihn zu besitzen. Wem gehört der Baum? Gott allein. Alle anderen Bäume, ohne Ausnahme, alle anderen Bäume hat Gott Adam und Eva zur freien Verfügung geschenkt. Außer einen einzigen. Einen einzigen. Doch in der Begierde ist eine Sucht, etwas zu haben, was dir nicht zusteht. Eine Sucht, das zu haben, was du nun gerade nicht hast. Und dabei spielt es keine Rolle, wie viel du hast. Schau dir an, die Menschen, die Reichtum über Reichtum anhäufen. Sind sie frei von Habsucht? Oft genau das Gegenteil. Hier ist eine Sucht, eine Gier, etwas zu haben, noch mehr zu haben. Und gerade das zu haben, was unerreichbar scheint. Eine Sucht, etwas zu haben, was dir nicht zusteht. Den Besitz zu mehren, ob du es brauchst oder nicht. Wer braucht ein fünftes und sechstes und siebtes Auto? Wer? Es geht um Habsucht. Es gibt Sammler, die sammeln Gegenstände, ob Briefmarken, Münzen, Vasen oder Bilder, aus Freude an der Vielfalt oder aus Interesse an der Geschichte. Doch es gibt ein Sammeln aus Habsucht. Es geht nicht um den Gegenstand an sich, sondern um das Gefühl, etwas zu erwerben. Um dieses Gefühl, was ich bekomme, wenn ich etwas erwerben kann, wenn ich etwas bekommen kann, was kein anderer bekommen kann. Wenn ich etwas bekommen kann, was niemand anderes hat. So manche Millionäre legen sich eine Kunstsammlung an mit Gemälden von den berühmtesten Malern. In Millionen Werten. Doch weil diese Gemälde so wertvoll sind, hängen sie sie nicht im Schlafzimmer oder ins Wohnzimmer. Nein, sie werden in einem Safe verwahrt. Sie betrachten sie kaum, doch die Freude ist nur, es zu besitzen und niemand sonst. Eva sah den Baum, sah die Frucht, sah immer mehr darauf, wandte ihre Augen irgendwann nicht mehr davon ab und in ihr entstand eine Begierde, das muss ich haben. Das muss ich haben. Es ist so schön. Ich muss es besitzen. Es soll mein sein. Egal wie es schmeckt. Das ist eine Trophäe, die ich sammeln will. Das ist etwas, was mir nicht verwehrt bleiben darf. Sie begehrte, was ihr nicht zustand. Und damit erklärte sie das Essen der Frucht nicht an sich nur für gut. In ihrer Begierde wollte sie es auch für sich beanspruchen als Besitz. Es soll mein sein. Und stolz. Und die Frau sah, dass der Baum begehrenswert war, Einsicht zu geben. Die Schlange versprach eine Einsicht, eine Erkenntnis, die den Menschen auf die Ebene hebt, selbst entscheiden zu können, was gut und böse ist. Also selbstbestimmt, unabhängig von Gott zu bestimmen, unabhängig von Gott leben zu können, unabhängig von Gott entscheiden zu können. Einsicht zu gewinnen, das klingt doch so positiv, so tugendhaft sogar. Ich hörte mal einen Doktor von einer Kanzel, der zu dieser Stelle erklärte, dass das Streben nach Weisheit und Einsicht richtig gewesen sei und selbst die Worte der Schlange gut gewesen seien. Und als ich es hörte, dachte ich mir nur, was für ein schrecklicher, aber eindrücklicher Beleg, dass der Selbstbetrug Evas bis heute nicht an Kraft verloren hat. Stolz. Stolz. Kaum eine andere Begierde ist so hartnäckig und so widerspenstig wie Stolz. Martin Luther sagte einmal, ich fürchte mich mehr vor meinem eigenen Herzen als vor dem Papst mit all seinen Kardinälen. Ich habe einen großen Papst in mir, mein Selbst. Die Übertretung des Gesetzes war verbunden mit der Hoffnung bei Eva nach Ehre, nach Ruhm, nach Ansehen, nach Selbstbestimmung, Freiheit, Erhabenheit. Niemand anderem untertan zu sein. Stolz. Mir gebührt eine noch höhere Position. Sie suchte nach einer Ehre, aber nicht die Ehre bei Gott, sondern die Ehre vor der Welt. Und überlegt einmal, Adam und Eva hatten die höchste Stellung in der Welt. Sie hatten die höchste Stellung in der ganzen Schöpfung. Nur unter Gott waren sie gestellt. Sie waren wie Josef, der nur unter den Pharao gestellt wurde, aber über das ganze Land Ägypten. So waren Adam und Eva nur unter Gott gestellt, aber über die ganze Schöpfung. Doch der Stolz trachtete noch höher. Solange es noch eine höhere Position gibt, will ich sie erreichen. In dieser Welt, im Berufsleben, in der Karriere sprechen wir von Ehrgeiz. So ein treffendes deutsches Wort. Ehrgeiz. Natürlich, wir gebrauchen es häufig als eine Form der Ambition. Jemand, der Ziele verfolgt, der fleißig ist. Doch das Wort selbst bedeutet, ich begehre eine Ehre, ich giere nach einer Ehre, mit der ich dann geizen kann, die niemand anderes bekommt, die für mich alleine ist. Ich allein. Für mich allein. Und das ist Ehrgeiz. Die Begierde in Eva sieht die Frucht als ein Mittel zu einem höheren Zweck. Eva verspricht sich die wahre Erfüllung und die wahre Zufriedenheit dadurch, dass sie an höchster und oberster Stelle steht. Diese Begierde sie keimt auch in unserem Herzen. Sinnlichkeit, Habsucht, Stolz. Das waren diese grässlichen Begleiter auf dem letzten Wegstück Evas bis zum Point of No Return, bis zu der Geburt der Sünde. Punkt ohne Wiederkehr. Gibt es überhaupt irgendeine Möglichkeit, die Begierde zu bekämpfen? Gibt es überhaupt irgendeine Möglichkeit, jetzt da, wo die Begierde Sünde geboren hat, gesiegt hat, nicht nur in Evas Leben, nicht nur in Adams Leben, in deinem Leben und in meinem Leben, gibt es irgendeine Rückkehr, irgendeine Möglichkeit, die Sinnlichkeit und die Habsucht und diesen Stolz zu überwinden, der zu all dieser Sünde führt in deinem und meinem Leben? Nun, wir wollen uns im zweiten Punkt anschauen, wie die Begierde verliert. Und das Wichtigste ist, dass wir verstehen, Christus ist Sieger. Menschlich gesprochen war das Essen der Frucht der Punkt ohne Wiederkehr. Statt sinnlicher Freude, kostbarem Besitz und ehrenvolle Erkenntnis sehen Adam und Eva, was sehen sie, als sie ihre Augen öffneten? Die schrecklichen Folgen ihrer Sünde. Sie sehen Nacktheit. Sie haben nichts. Sie besitzen nichts. Keine Ehre, keine Gerechtigkeit, keine Unschuld. Nichts Gutes haben sie mehr an sich. Sie müssen sich bedecken aus Scham und Schande vor Gott und voreinander. Alles geraubt. Und sie konnten es nicht mehr rückgängig machen. Sie konnten es nicht. In dem Märchen von Schneewittchen, da spuckt sie irgendwann den vergifteten Apfel wieder aus. Bei den Männern heißt dieser Knubbel hier Adamsapfel, weil man sich vorgestellt hat, irgendwie steckt er noch im Hals bei den Männern. Vielleicht kann man ihn ja wieder ausspucken. Nein. Unmöglich. Sie konnten es nicht mehr rückgängig machen. Doch was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich, sagt Jesus. Er hat nämlich selbst, Jesus Christus, das Unmögliche geschafft. Er ging bis zum letzten Point of No Return, bis zu dem ultimativen Punkt ohne Wiederkehr der Menschen. Er ging in den Tod. Und er kam zurück. Er kam zurück. Er kam zurück in einem neuen Leben, auferstanden in der Neuheit des Lebens, in Kraft und Herrlichkeit, wie niemand zuvor. Er hat den Tod besiegt. Und das nicht für sich, nicht für sich allein, sondern für Sünder, die ihren Begierden gefolgt sind und den ewigen Tod für Gott verdient haben, so wie ich und du. Er ging in den Tod, um Sünder zu retten, wie mich und dich. Gott selbst ist Mensch geworden in Jesus Christus. Und die Bibel sagt, er wurde in allem versucht. In allem. Aber ohne Sünde. Ohne Sünde. Bei ihm regte sich keine einzige böse Begierde. Satan versuchte ihn in der Wüste. Und es ist höchst interessant, einmal zu vergleichen. Womit versucht er ihn? Mit der sinnlichen Sättigung seines Bauches. Mit dem habsüchtigen Angebot, all die Reiche der Welt zu besitzen. Mit dem Stolz, durch Spektakel und Zeichen vor den Menschen bejubelt zu werden. Doch er widerstand. Er widerstand. Es steht geschrieben. Er ordnete sich Gott unter. Er war gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Doch Jesu gerechtes und heiliges Leben und sein stellvertretender Tod am Kreuz allein, Ausnahmslos, allein durch Jesus Christus, ist ein Sieg gegen die Begierde und Sünde möglich. Kein Mensch, wie sehr er sich auch anstrengt, wie gut er auch in seinen eigenen oder auch in den Augen anderer scheint, wird jemals in seiner Kraft zu dem Punkt der Unschuld zurückkehren, den Adam und Eva damals im Garten überschritten haben. Niemals. Doch wer an Jesus Christus, das heißt an sein Wort und sein Werk glaubt, der darf zurückkehren in die gnädigen Arme Gottes. Der darf zurückkehren in den Frieden, in eine friedliche und liebevolle Gemeinschaft mit Gott. Der erhält die Unschuld und die Gerechtigkeit Jesu zugesprochen, als wäre es die eigene. Christus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zu Gott, dem Vater, als allein durch ihn. Vorgestern im Flugzeug sprach ich mit einem Moslem und ich sagte ihm, nur auf Jesus Schultern können wir zurückkehren in die friedliche und versöhnte Gegenwart Gottes. Nur auf Jesus Schultern, nur auf seinem Rücken können wir zurückkehren in das Paradies. Niemand wird dort hineinkommen in seiner eigenen Kraft. Die Sünde Adams und Evas war ein Point of no return nach menschlicher Kraft und menschlichem Ermessen. Darum vertraue dich Jesus an. All deine Mühe wird keine anhaltende Frucht bringen. Vielleicht wirst du geehrt als ein guter und liebevoller Mann oder Frau in dieser Welt, als ein guter Nachbar, als ein Vorbild für viele. Aber du wirst keine anhaltende Frucht bringen, wenn du dich nicht dem anvertraust und an dem glaubst, der wahrhaftig und leibhaftig zurückgekehrt ist. Aus dem Tod. Aus der Gottesferne. Jesus Christus lebt und er schenkt denen Gnade und Vergebung und ein neues Leben und eine neue Kraft, ein neues Herz und ein neues Verlangen. Eine neue Gesinnung, die sich ihm anvertrauen. Paulus schreibt in Galater 5, Vers 17, wandelt im Geist, so werdet ihr die Begierden des Fleisches nicht vollbringen. Christus schenkt uns, wenn wir an ihm glauben, einen Geist, der uns hilft, gegen Begierden anzukämpfen, der uns hilft, Gott kennenzulernen, der uns hilft, die Schönheit Christi zu sehen, der uns hilft, auf all das, was Gott versprochen hat in seinem Wort, zu glauben und darauf zu hoffen, der uns hilft, auszuharren und wenn wir nichts sehen, der uns hilft, zu triumphieren, nicht in unserer eigenen Kraft, sondern in der Kraft, die Gott darreicht. Kennst du diese Kraft? Kennst du Christus als deinen Erlöser? Und ja, als Christen erleben wir doch immer noch, dass Begierden in uns wach werden. Dass wir sündigen. Und selbst wenn wir selbst darüber betrübt sind und darüber weinen, dass da in uns eine Kraft ist, die uns niederzieht, die uns zu allen möglichen Sünden zieht. Und wir in uns denken, wie konnte das passieren? Ich gehöre doch einem guten Herrn. Wie konnte ich so fahrlässig und so undankbar handeln? Kennst du dieses Gefühl? Wie können wir in der Heiligung wachsen? Wie können wir dagegen ankämpfen, dass die Begierde in unserem Herzen weiter Sünde gebärt? Wie können wir einen Schutzwall bauen, dass wir ein Leben führen können, was Gott mehr ehrt? Was unsere Dankbarkeit und Liebe gegenüber Gott mehr präsentiert? Was können wir tun, damit die Begierde verliert statt gebärt? Nun, es ist vor allem eines. Wachse im Glauben und in der liebevollen Erkenntnis Gottes. Wandle im Geist und ihr werdet die Begierden des Fleisches nicht vollbringen. Wir können so viel von Strategien und von Maßnahmen sprechen, von allen möglichen Schritten, die tatsächlich eine Hilfe sein können. Aber wenn das nicht eine Realität ist in deinem Leben, dass du Gott kennst und dass du im Glauben mit ihm verbunden bist, oh, dann werden die besten Strategien dir wenig nützen. Strebe danach, dass du die Herrlichkeit und die Gnade, die Güte und die Schönheit Gottes in Jesus Christus immer mehr erkennst und erfasst. Ich weiß, dass mein größter Schutz davor, dass ich als verheirateter Mann nicht anderen Frauen nachschaue, mein größter Schutz sind nicht die 5 besten Strategien, um die Sünde der Lüsternheit zu vermeiden. Mein größter Schutz ist, meine Frau zu lieben und darin zu wachsen. Und das ist meine tägliche Aufgabe, meine Frau zu lieben und darin zu wachsen. Und so ist es auch im Kampf gegen die Sünde schlechthin. Lerne Gott zu lieben. Wie lernen wir Gott zu lieben? Lerne ihn kennen. Er ist liebenswert. Er ist liebenswürdig. Mehr als die besten Menschen, die du kennst. Lerne ihn kennen. Lies sein Wort. Verbringe Zeit im Gebet. Hab Gemeinschaft mit Gott. Es ist möglich in Christus. Nutze das. Nichts hilft mehr gegen Sünde, als zu erkennen, wer Gott ist und was er für uns in Christus getan hat. Wenn kein Glaube an Gott und keine Liebe zu Christus besteht, dann helfen alle Strategien und Methoden nur wenig. Aber wir wollen aus unserem Text dennoch auch einige Methoden, einige Hilfen herausfiltern. Für solche, die Gott kennen und die Gnade in Christus gefunden haben. Einige praktische Hilfen. Nun, denke demütig. Hochmut kommt vor dem Fall, sagt Salomo. Halte dich selbst nicht für stark, für unangreifbar, für standfest, für rein. Hochmut kommt vor dem Fall. Und so war es auch bei dem Sündenfall. Paulus warnt Korinther, wer zu stehen meint, der sehe zu, dass er nicht falle. Denke nicht hoch von dir selbst, sondern misstraue deinem eigenen Herzen, wie Luther das so schön gesagt hat. Fürchte dich vor deinem eigenen Herzen. Eva kannte noch keine Sünde. Sie war rein und heilig, unschuldig und aufrichtig geschaffen worden. Und dennoch kamen Begierden in ihrem Herzen auf. Ist uns das eine Lehre? Wie viel mehr, du und ich? Wie viel mehr keimt auf in unseren Herzen? Wie viel schneller greift die Begierde in unserem eigenen Gedanken und in unserem Inneren um sich? Wie viel mehr Angriffsfläche besteht in unserem Leben? Jesus lehrt uns, wachsam zu sein und zu beten, damit wir nicht in Anfechtung fallen. Gebet zeigt uns, wir brauchen Hilfe. Wir sind nicht stark in uns selbst, wir sind abhängig. Bete um Heiligung. Bete um Vergebung. Wie der Zöllner. Gott, sei mir, dem Sünder, gnädig. Sei mir, dem Sünder, ein Versühner. Und schenke mir Kraft in deiner Gnade. Schenke mir Kraft zum Gehorsam. Von innen, aus dem Herzen der Menschen, kommen die bösen Gedanken hervor, sagt Jesus. Wir haben keinen Grund zum Stolz. Wenn du einen Bruder und eine Schwester sündigen siehst, denke niemals bei dir selbst, das könnte mir nie passieren. Denke niemals so. Der Keim jeder einzelnen Sünde steckt in unserer Brust. Und es braucht nur einen Tropfen und es wächst. Und wenn du oder ich nicht schlimmer sündigen, haben wir Gott mehr zu danken, als uns zu rühmen. Außerdem, wandle wachsam. Wir wissen gar nicht, wo genau Eva mit der Schlange gesprochen hat. In Gemälden, in Illustrationen, da wird es häufig so dargestellt, dass die Schlange sich so direkt im Baum der Erkenntnis an so einem Ast räkelt und dann so hängt und spricht mit Eva. Doch in Vers 3, da sagt Eva zu der Schlange in diesem Gespräch von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt, ihr sollt nicht davon essen. Mir scheint, es deutet eher darauf hin, dass sie nicht direkt vor dem Baum stand, als sie mit der Schlange sprach, sondern darauf hin zeigte, von dem Baum, der dort in der Mitte des Gartens steht. Aber in Vers 6 ist unmissverständlich klar, sie steht direkt davor. Warum? Sie sah die Frucht. Sie scheint während dem Gespräch oder nach dem Gespräch mit der Schlange in die Mitte des Gartens gegangen zu sein. Nun, das war sicherlich kein Zufall, dass ihr Weg gerade durch die Mitte des Gartens führte. Wandle wachsam. Wo gehst du hin? Die Bibel ermahnt uns zu fliehen vor der Sünde. So wie Josef, als Potiphas Frau ihn verführen wollte. Er floh. Paulus ermahnt Timotheus, vor jugendlichen Begierden zu fliehen. Wozu nicht nur sexuelle Lust gehört, sondern im Kontext von 2. Timotheus 2 offensichtlich auch Streitsucht und Geltungssucht. Fliehe davor! So manchen Internetbloggern sollten mal schauen, was 2. Timotheus 2 eigentlich zu ihnen zu sagen hat. Fliehe vor diesen jugendlichen Begierden. Meide Situationen, wo du weißt, oh, da kann ich versucht werden. Wandle wachsam. Umgehe Orte oder Situationen, von denen du weißt, dass da die Sünde an der Schwelle lauert. Fliehe, wenn sie dich unvorhergesehen trifft. Aber achte, wo und wie du gehst. In 1. Korinther 10, Vers 13 verspricht Gott einen Ausweg. Keine Versuchung hat euch je ergriffen als nur eine menschliche. Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, sodass ihr sie ertragen könnt. Wisst ihr, was das bedeutet? Du hast niemals eine Entschuldigung, sondern du kannst immer gehen. Du kannst immer gehen in Weisheit, in Wachsamkeit, noch vor dem Point of No Return. Es gibt immer einen Ausweg. Darum suche nicht die Versuchung. Das ist ein Nervenkitzel für manche. Suche es nicht, sondern wandle und sei lieber vorsichtiger als fahrlässig. Außerdem, genieße die Güte Gottes. Erfreue dich an dem, was Gott gibt. In 1. Timotheus 6 heißt es, dass auch die Reichen ihre Hoffnung nicht auf den Reichtum, sondern auf Gott setzen, der uns alles reichlich darreicht. Und hört einmal, zum Genuss. Wir haben einen gütigen Gott, der selbst in dieser irdischen und zeitlichen Welt uns reichlich darreicht, nicht nur, dass wir gerade so überleben können. Er reicht uns da zum Genuss. Er schenkt uns vielfach zum Genuss, zur Freude, zur Zufriedenheit. Leibliche und geistliche Segnungen.
die wir genießen sollen, an denen wir uns erfreuen sollen.
Und zwar sowohl in Zeiten des Mangels als auch in Zeiten des Überflusses gibt er reichlich da zum Genuss. Paulus hat dazu einiges zu sagen.
Adam und Eva fehlte es an nichts. Die Früchte des Baumes der Erkenntnis von Gut und Bösen, die waren nicht die einzigen Früchte, die gut anzusehen waren und die so aussahen, als würden sie wirklich gut schmecken. Und alle anderen Früchte der Bäume, die waren fade und trüb und irgendwie eklig im Geschmack.
Doch das ist das, was die Begierde uns vorgaukelt. 1. Mose 2, Vers 9. Und das ist mir hier in dieser Predigtserie nochmal ganz neu bewusst geworden. 1. Mose 2, Vers 9. Und Gott, der Herr, ließ aus dem Erdboden allerlei Bäume wachsen. Ja, er bereitet den Garten. Begehrenswert anzusehen und gut zur Nahrung. Fällt euch was auf?
Das ist genau die gleiche Beschreibung wie von dem Baum der Erkenntnis. Alle Bäume waren gut zur Nahrung und begehrenswert anzusehen. Alle Bäume in diesem Garten. Das lehrt uns etwas über die Güte Gottes. Genieße das, was Gott da reicht. Sättige dich an dem, was Gott gibt. Nähre dich an dem, was Gott uns so reichlich da reicht zum Genuss.
Vielleicht hätte Eva mehr Kraft gehabt zu widerstehen, wenn ihr Bauch gefüllt gewesen wäre von all den guten Früchten der Bäume im Garten, die sie essen durfte. So mancher Christ wird von jeglicher sinnlichen Sache versucht, ob Essen oder Trinken oder Unterhaltung oder Bequemlichkeit oder sonst etwas. Und in allem ist er am Kämpfen und am Streiten und in allem ist er völlig frustriert, weil er sich nicht traut, irgendetwas zu genießen. Als wäre Gott ein harter und ein missgönnender Herr. Und alles, was nur irgendwas mit Freude zu tun hat, denkt er, ist verboten. Und sein ganzes Leben kämpft er gegen diese Windmühlen an. Dabei gibt Gott reichlich da zum Genuss. Und das soll uns eine Hilfe sein, die Güte Gottes zu genießen. Gott ist nicht gegen Freude und Genuss, er ist der Erfinder davon. Er ist der wahre Freude und wahren Genuss erst geben kann. Genieße dankbar vor Gott und nicht heimlich gegen Gott. Siehe sorgsam. Evas Augen haben sich ganz allein der verbotenen Frucht zugewendet. Erst sah sie, so habe ich sie noch nie gesehen. Sehen gut aus. Und dann blickte sie immer genauer und beobachtete. Und irgendwann starrte sie. Und ihre Augen blickten auf nichts anderes mehr als allein auf diese verbotene Frucht. Mit den Begierden geht es oft so. Plötzlich sehen wir nichts anderes mehr. Es gibt nichts Wichtigeres in unserem Leben mehr. Ja, es scheint gar nichts anderes mehr zu geben, als nur eben diese eine Sache, die wir begehren. Die Augen sind darauf fixiert. Direkt beim Baum der Erkenntnis in der Mitte des Gartens. Wisst ihr, was da noch stand? Der Baum des Lebens. Der Baum des Lebens. Und dieser Baum des Lebens war ein sichtbarer Beweis. Hier ist die Verheißung ewiger Freude, ewiger Erfüllung, ewigen Lebens in Gemeinschaft mit Gott. Hat Eva auch nur eine Sekunde auf den Baum geblickt? Ich glaube nicht. Doch darauf hätte sie schauen müssen. Darauf hätte sie schauen müssen.
all die Kraft der Begierde, der verbotenen Frucht. Sie wuchs an, weil Eva nur noch darauf blickte und nicht mehr darauf schaute, was direkt neben dem Baum stand. Die gütige Verheißung Gottes. Auf das Wort Gottes hätte sie innerlich schauen müssen, wie Christus in der Wüste. Es steht geschrieben. Jesus nennt die Augen die Fenster des Leibes. Was wir anschauen, was wir betrachten, was wir bedenken, das prägt uns. Nun schaust du auf Licht oder schaust du auf Dunkelheit? Wenn die Augen böse sind, ist der Leib finster. Wende deinen Blick ab von den Dingen, die dich versuchen. Aber mach nicht einfach die Augen zu. Mach nicht einfach die Augen zu, sondern siehe auf das, was deine Augen das Gute und Reine sehen lässt. Schaue auf Christus, der Baum des Lebens. Er ist ein Bild für Christus. Schaue auf ihn, auf die Verheißung, die er dir gibt. Auf die Erklärung, auf die Wahrheit, die er schenkt. Auf die Versöhnung, die er vollbracht hat. Auf die Verheißung, die er gibt, des ewigen Lebens. Und zuletzt gehe in guter Gesellschaft. Und sie gab auch ihrem Mann bei ihr und er aß. Wir wissen nicht, wann Adam dazugekommen ist, aber es scheint so, als stünde Adam am Ende direkt neben ihr. Und hindert sie nicht. Und hindert sie nicht. Er war bei ihr, er war mit ihr. Nicht nur was den Ort betrifft, sondern auch was die innere Haltung betrifft. Da war er mit ihr. In dieser Begierde. Da war er mit ihr, in dieser Sünde. Nun, gehe in guter Gesellschaft. Adam und Eva hatten nicht viel Auswahl. So fair müssen wir sein. Wen sie als Begleiter und wen sie als Freunde wählen. Wie ist es bei dir? Sitzt du unter den Spöttern? Gehst du auf dem Weg mit den Gottlosen? Das heißt, wer ist es, der dich beeinflusst? Wer den größten Einfluss auf dich hat? Wer deine besten Freunde sind? Wer ist es, der vielleicht ganz bewusst die wichtigsten Schritte mit dir geht? Hast du jemanden, dem du vertrauen kannst? Oder suchst du die Gemeinschaft mit Säufern und Spöttern? Mit solchen, die dich nur weiter in Versuchung bringen? Beachte, wer dich prägt, wer dich beeinflusst. Suche dir einen Nathan, der zu David kam und sagte, du bist der Mann. Jemand, dem du erzählen kannst, mit dieser Sache habe ich zu kämpfen. Bitte bete für mich. Bei diesen Schritten muss ich wirklich kämpfen. Bitte begleite mich. Gehe in guter Gesellschaft. Suche dir solche, die das gleiche Anliegen, das gleiche Ziel haben und dich stärken können. Auf das die Sünde und die Begierde nicht gebiert, sondern verliert. Mehr und mehr. Bis auf den Tag der Wiederkunft Christi. Möge der Herr uns standhaft im Glauben und überwindende Liebe schenken in der Erkenntnis Gottes, auf dass wir nicht aufhören, gegen den gefährlichsten Gegner unseres Lebens zu kämpfen, unser begieriges Selbst, und nicht aufhören, auf den einzigen Sieger zu hoffen und zu vertrauen, Jesus Christus. Dazu helfe uns Gott. Amen.